Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Warum Gottesdienst eine gefährliche Sache ist, so lautet die Überschrift über die heutige Predigt. Und ich vermute, dass du und ich heute ganz entspannt zum Gottesdienst gekommen sind, vielleicht etwas müde noch von gestern, vielleicht gedanklich auch vielleicht schon bei der neuen Woche, was auf uns zukommt. Aber vermutlich hat keiner von uns irgendwie Gefühle der Angst gehabt, als ihr euch auf den Weg gemacht habt hierher. Kein mulmiges Gefühl im Bauch. Keine Erwartung, dass heute irgendetwas Schreckliches passieren könnte. Ich meine, warum auch? Wir würden sagen, der Gottesdienstbesuch am Sonntag, der gehört doch mit zu den harmlosesten Dingen, die wir in der Woche so tun können, oder? In Ländern wie China, in Nordkorea, da kann es tatsächlich gefährlich sein, sich zu versammeln. Aber hier im Westen, in einer freien Gesellschaft, da denken wir, Gottesdienst, das sind doch die Orte, an denen man ziemlich sicher ist. Und doch stellt uns ein Psalm genau dieses Denken in Frage, nämlich Psalm 50. Dass Gottesdienst tatsächlich eine gefährliche Sache sein kann. Lass uns auf Gottes lebendiges Wort hören in Psalm 50. Psalm 50, ein Psalm Asafs. Der Mächtige, Gott, der Herr. Er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Selah. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwa Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen, und da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Warum Gottesdienst eine gefährliche Sache ist. Vielleicht kam dir beim Zuhören und beim Mitlesen dieses Psalms vielleicht eine Erinnerung von früher hoch. Nämlich, wenn du in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen bist, dann hast du vielleicht schon mal gehört, dass es so etwas wie die Telefonnummer Gottes gibt, wie Gott erreicht werden kann, nämlich 5015. Das kommt nämlich genau von diesem Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also eine Einladung, sich bei Gott zu melden, zum Telefonhörer zu greifen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und man denkt dann vielleicht, der ganze Psalm ist eine wunderbare Einladung, Gott anzurufen. Und wenn man diesen Psalm so als Ganzen liest, dann hat man irgendwie einen anderen Eindruck als eine Einladung, Gott um Hilfe zu bitten. Dieser Psalm ist eher ernst. Er ist fast wie ein Donner, passt irgendwie zum Wetter bei uns. Wir hatten heute schon Donner heute morgens und Blitzen. Das passte heute zur Predigt. Dieser Psalm ist ein bisschen anders als vielleicht erwartet, wenn man nur den Vers 15 kennt. Und dieser Psalm ist tatsächlich auch ein bisschen anders als viele andere Psalmen. Die meisten Psalme sind ja Gebete von Menschen zu Gott. Aber dieser Psalm ist eigentlich, wo Gott zu uns spricht. Ja, wir haben hier Asaf als den Autoren. Also Asaf, das war ein levitischer Musiker, ein Prophet zur Zeit Davids. Das wissen wir aus dem Buch Chronik. Aber wir würden sagen, Gott bekommt hier eine ganz, ganz große Rolle, eine Stimme in diesem Psalm. Und es ist auch ungewöhnlich vom Thema her. Es ist nämlich typischerweise ein Gerichtspsalm. Jemand hat mal gesagt, wenn man diese Worte hören würde aus der Bibel und man müsste herausfinden, wo steht denn dieses Kapitel, dann wären manche versucht, in den prophetischen Büchern zu gucken, gar nicht in den Psalmen. Also ein bisschen untypisch vielleicht. Es ist ein Gerichtspsalm. Aber dieser Psalm 50, der stellt eine Frage, die uns ganz persönlich trifft. Wie stehst du eigentlich zum Gottesdienst? Und genau hier wird es ernst, weil dieser Psalm zeigt uns, dass Gottesdienst eine gefährliche Sache sein kann. Warum? Und es gibt drei Gründe. Zunächst mal die Verse 1 bis 6, weil Gott deinen Gottesdienst genau beurteilt. Dann die Verse 7 bis 15, ein zweiter Grund, warum Gottesdienst eine gefährliche Sache sein kann. Weil Gott deinen Gottesdienst gar nicht benötigt. Er braucht ihn gar nicht. Und drittens, warum Gottesdienst eine gefährliche Sache sein kann, weil Gott deinen Gottesdienst trotzdem beansprucht. Das sind dann die Verse 16 bis 23. Und jetzt lasst uns einen Blick hineinwerfen, warum Gottesdienst eine gefährliche Sache sein kann. Zunächst die ersten 6 Verse, weil Gott deinen Gottesdienst genau beurteilt. Psalm 50 beginnt mit einer überwältigenden Szene. Ohne Vorwarnung stehen wir eigentlich direkt in einem Gerichtssaal. Der Richter erscheint. Und es ist niemand Geringeres, ein Geringerer als Gott selbst. Und er wird dreifach genannt. Vers 1, der Mächtige, Gott, der Herr. Also Elohim und Jahwe. Man kann sagen, der Gott, der Schöpfer aller Menschen. Aber Jahwe, das ist auch genau der Name, mit dem Gott sich seinem Volk, seinem Bundesvolk offenbart hat. Man kann sagen, mit all diesen Namen wird deutlich gemacht, hier spricht jemand, der Autorität hat, der Autorität besitzt und der aller Anbetung würdig ist. Und er kommt nicht von irgendwoher, sondern aus Zion, ja? Aus Zion, der Schönheit Vollendung. Zion, dieser Begriff, der wird über 150 Mal verwendet und er tritt normalerweise dann auf oder wird dann dafür verwendet, nämlich für die Stadt Jerusalem. Und die Stadt Jerusalem ist nicht einfach nur deshalb eine wunderbare Stadt, sie ist eine wunderbare Stadt, aber ganz besonders deshalb, weil dort die Gegenwart Gottes war und verbunden auch mit der großen Hoffnung, dass Jesus einmal wiederkommt. Und aus diesem Zion tritt Gott auf. Und was macht er? Er ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Also er ruft alle zusammen. Und dann kommt es, unser Gott kommt nicht einfach irgendwie, sondern Vers 3 sagt uns, er kommt und er schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Und das erinnert uns ein bisschen an das zweite Buch Mose, bevor Gott seinem Volk die 10 Gebote gibt. In Kapitel 19 stehen sie vor diesem heiligen Berg, Sinai, und was passiert? Gott tritt auf mit einem Donner, mit Blitzen und das Volk sagt, wir wollen gar nicht mit diesem Gott reden, es ist uns zu heftig. Man kann sagen, Psalm 50, wir haben es ähnlich hier, Gott kommt mit verzehrendem Feuer, rings um ihn stürmt es gewaltig. Man kann sagen, alles wirkt hier groß, alles wirkt hier ernst und eigentlich auch unausweichlich. Und jetzt sind wir gespannt, wenn Gott als Richter auftritt, wer ist eigentlich der Angeklagte? Und dann lesen wir, Gott ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er, Vers 4, sein Volk richte. Und Vers 5 macht es dann ziemlich klar, versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und plötzlich wird klar, Gott ruft nicht die Welt zusammen, um auf der Anklagebank Platz zu nehmen, sondern Gott spricht sein eigenes Volk an. Menschen, die mit Gott in einem Bund stehen, Menschen, die opfern, die beten, die Gott feiern und sich als Gottes Gemeinschaft verstehen. Genau die ruft Gott zusammen. Und diese Tatsache sollte uns aufhorchen lassen, denn wir denken doch, naja, wenn wir im Gottesdienst sind, dann sind wir doch schon am richtigen Ort, oder? Dann sind wir doch die Richtigen. Gott sollte doch mit den Leuten ein Problem haben, die heute nicht hier sind. Die sind doch eigentlich das Problem. Doch Psalm 50 sagt uns, das ist nicht automatisch so. Ja, du denkst vielleicht nichts dabei, du bringst dein Auto ganz unproblematisch einfach zum TÜV, weil die 2 Jahre wieder fällig sind. Und dann sagt der Prüfer, nee, das Auto, das kann nicht mehr wieder bewegt werden. Du ahnst es nicht, du denkst vielleicht, es ist schon alles in Ordnung. Und vielleicht ist es auch heute genauso, du ahnst vielleicht gar nicht, dass der Gottesdienst eine gefährliche Sache ist. Du willst eigentlich erbaut und ermutigt, getröstet werden. Und Gott sagt, nein, so läuft das nicht. Dein Gottesdienst muss hinterfragt werden. Und in diesem Kapitel, Psalm 50, geht es tatsächlich um den Gottesdienst. Hier wird viel von Opfern, ist viel von Opfern die Rede, von Dank, von Gelübde, alles Elemente, die in dem alttestamentlichen Gottesdienst vorkamen. Und denke, deshalb hat Luther nicht Unrecht, wenn Luther diesen Psalm überschreibt mit der rechte Gottesdienst. Also wie sieht ein Gottesdienst aus? Das ist eine spannende Frage, wenn wir von Gottesdienst reden. Was ist eigentlich Gottesdienst? Ja, die Bibel spricht eigentlich davon, dass ein Gottesdienst sehr, sehr praktisch, also unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Römer 12, Vers 1, dass wir unsere Leiber hingeben, als ein lebendiges Opfer, ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst, unser ganzes Leben. Oder Jakobus spricht davon, alte Witwen und Waisen zu besuchen in ihrer Schwachheit. Das ist rechter Gottesdienst. Man kann sagen, eigentlich unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite spricht die Bibel immer wieder davon, dass wenn Gottes Volk sich versammelt und da sein Wort zusammenkommt, auf Gott hört, das ist Gottesdienst. Wir haben also quasi einen speziellen Gottesdienst und einen allgemeinen Gottesdienst. Und interessanterweise in diesem Psalm sind beide Aspekte, werden hier betrachtet. Wir werden uns ab Vers 7 anschauen bis Vers 15. Da sehen wir, da ist der spezielle Gottesdienst, wenn sich Gottes Volk versammelt, angesprochen. Aber dann in den Versen danach, ab Vers 16 bis zum Schluss, ist das ganze Leben auch in den Blick genommen. Also Gott spricht hier beide Dinge an. Und vielleicht sind wir ein bisschen überrascht, dass Gott eigentlich sein eigenes Volk jetzt anklagt. Richter und Ankläger in einem ist. Vielleicht denkt der eine oder andere, das ist alttestamentlich. Das ist nicht alttestamentlich, das Neue Testament erinnert uns genauso daran. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17, dass die Zeit da ist, da das Gericht am Haus Gottes beginnt. Aber wir dürfen wissen, wenn Gott sein Volk richtet, jetzt, dann tut er es nicht, um sie zu vernichten, sondern um sie reinigen. Eigentlich ist es ein Aufruf, umzukehren. So ist auch Vers 22 zu verstehen. Seht doch ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegrafe und keiner rettet. Also Gott möchte auch diesen Gottesdienst heute verwenden, um dir deutlich zu machen, dass Gott deinen Gottesdienst ernst nimmt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gerade in der heutigen Christenheit denkt man immer wieder daran, dass der Gottesdienst ja eigentlich eine Dienstleistung der Kirche, der Gemeinde ist. Der Gottesdienst, damit möchte man den Menschen dienen. Und ich bin ja früher in der Wirtschaft auch tätig gewesen und habe da in der Ausbildung natürlich gelernt, wenn wir unsere Produkte an den Mann bringen wollen, wenn wir unsere Produkte verkaufen wollen, dann müssen wir eins beherzigen, nämlich wir müssen verstehen, der Kunde ist König. Was der Kunde möchte, vielen Dank, was der Kunde möchte, das gilt. Weil so können wir erfolgreich sein. Und dieses Denken hat sich manchmal auch in Gemeinden angeschlichen, auch gerade im Gottesdienst, dass Leute sich dann fragen, wie können wir einen Gottesdienst, unsere Dienstleistung, so umsetzen, dass sie dem Kunden gefällt. Dann behandelt man den Gottesdienst so, als wäre der Kunde, der Gottesdienstteilnehmer, der Kunde wäre der König über den Gottesdienst. Und ich denke, wenn das passiert, dann übersehen wir, dass Gott unseren Gottesdienst beurteilt. Nicht der Kunde, nicht der Gottesdienstteilnehmer beurteilt den Gottesdienst, Gott beurteilt unseren Gottesdienst. Und dann ist es gar nicht mal zunächst die erste Frage, gefällt mir eigentlich die Musik, die hier gespielt wird, unser Gesang, gefällt es mir? Und das ist auch nicht die erste Frage, hat die Predigt meinen Geschmack getroffen oder passt so insgesamt die Atmosphäre im Gottesdienst? Das ist gar nicht die erste Frage. Weil wir sind nicht König im Gottesdienst. Gott ist König im Gottesdienst. Er beurteilt unseren Gottesdienst. Und übrigens, immer wieder im Alten Testament sehen wir, dass Menschen, die Gottesdienst gemacht haben, aber das auf ihre eigene Art und Weise, nach ihrem Gutdünken gemacht haben, ziemlich nicht nur daneben gegriffen haben, sondern dass die ganze Sache auch tödlich geendet hat. Ja, wir denken da zum Beispiel an Nadab und Abihu, das sind die Söhne von Aaron gewesen. Die waren für den Gottesdienst zuständig. Die haben fremdes Feuer im Gottesdienst gebracht, werden getötet. Ziemlich brutal, kann man sagen. Und Gott begründet das damit, dass er sagt, sie haben etwas getan, was ich nicht geboten hatte, im Gottesdienst zu tun. Oder der Ussa, das ist ja eine Stelle, David möchte als König die Bundeslade wieder zurück an Ort und Stelle bringen oder beziehungsweise nach Zion bringen. Und dann transportieren sie die und an einer Stelle droht diese Bundeslade abzurutschen. Und da gibt es diesen Ussa, man kann sagen, der ist zur rechten Zeit an der rechten Stelle da. Der greift noch schnell zur Bundeslade, damit sie nicht auf den Boden aufkommt. Und Gott bestraft diesen Mann mit dem Tod. Wir könnten sagen, ist das nicht ein bisschen brutal? Aber da merken wir, in diesem Moment merken wir, dass Gott es nicht gleichgültig ist, wie Menschen damit umgehen, wie sie ihn anbeten. Und im Neuen Testament warnt auch der Apostel Paulus uns davor, vor einem selbstgemachten Gottesdienst. Es geht also im Gottesdienst nicht darum, was uns gefällt, was unser Geschmack da ist. Es geht darum, dass Gott unser Gottesdienst gefällt. Er ist König. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, helfen auch nicht gute Absichten. Ja? Gute Absichten, wenn wir meinen, es wäre nur gut bei dem Gottesdienst und mit der Musik, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Ja, ich habe in der Vorbereitung gelesen von einem, der gesagt hat, also ganz ehrlich, beim Arbeiten bei einer Starkstromanlage, da ist es nicht entscheidend, ob du gute Absichten hast, wenn du da jetzt an die ganzen Kabel dran greifst. Das ist nicht entscheidend. Du musst dich an die Gesetzmäßigkeiten halten, wenn du das überleben willst. Ja, wenn du an diese Starkstromanlage arbeiten willst. Da gibt es Sicherheitsregeln, an die du dich halten musst. Alles andere wäre lebensgefährlich. Und da kannst du nicht sagen, ich mache das nach meinem Gefühl. Und ich meine es ja nur gut. Und deshalb ist es wichtig, dass unser Gottesdienst nicht nach irgendwelchen Trends, Geschmäckern oder auch nach Gewohnheiten ausgerichtet wird, sondern nach Gottes Willen. Er ist der Richter, er beurteilt den Gottesdienst. Und dann haben wir hier in Vers 6 das Sela stehen. Und Sela ist eine spannende Frage, was kann das bedeuten? Ist das ein musikalisches Zeichen? Aber vielleicht auch ein sogenanntes Innehalten. Oder mach mal eine Pause, denk mal drüber nach. Bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Also, Gottesdienst ist deshalb eine gefährliche Sache, weil Gott deinen Gottesdienst beurteilt. Aber dann geht es weiter in den Versen 7 bis 15. Und hier wird deutlich, dass Gottesdienst deshalb eine gefährliche Sache ist, weil Gott deinen Gottesdienst gar nicht benötigt. Vers 7. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott. Dein Gott. Übrigens, Gott, der jetzt gegen sein Volk spricht, er ruft übrigens in Vers 4 dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Das ist übrigens eine Formulierung, Himmel und Erde werden als Zeugen aufgerufen. Das ist auch etwas, was nämlich im Alten Testament gang und gäbe ist, wenn Gott mit seinem Volk einen Bund schließt. Wir haben vorher aus 5. Mose gelesen, 5. Mose Kapitel 30 und auch die Kapitel davor, da geht es um diesen Bundesschluss. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Und als Zeugen werden aufgerufen Himmel und Erde. Kapitel 30, Vers 19. Himmel und Erde werden als Zeugen aufgerufen. Und deshalb, bei den Propheten werden immer wieder auch Himmel und Erde angerufen als Zeugen. Und eben deshalb auch gerade hier. Aber jetzt sagt Gott, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Und dann sagt er in Vers 8, deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Und wir können uns fragen, okay, was ist jetzt eigentlich hier los? Gott hat doch selbst die ganzen Opfer im alttestamentlichen Gottesdienst angeordnet. Und jetzt sagt er, ich will nichts von diesen Brandopfern. Was ist denn eigentlich hier los? Will Gott jetzt Opfer oder will er keine Opfer? Was Gott nicht kritisiert, sind hier die Opfer selbst, sondern die Haltung dahinter. Da ist ein Fehler im Denken. Wenn Gottes Volk zum Gottesdienst zusammenkommt und meint, Gott würde diesen Gottesdienst brauchen, dann liegen sie falsch. Ja, im alten Orient waren Götter immer wieder auf die Opfer der Menschen angewiesen. Man glaubte, die Götter würden hungern, wenn niemand ihnen opfern würde. Doch der Gott Israels macht klar, Vers 10, warum braucht Gott unseren Gottesdienst nicht? Vers 10, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Man kann sagen, Gott besitzt bereits alles. Er hat alles. Du kannst ihm nichts geben, was ihm nicht schon gehört. Und wenn wir zum Gottesdienst kommen und meinen, ja, der Gott ist König dieses Gottesdienstes, ihm wollen wir dienen. Aber wenn wir meinen, wir kommen und Gott könnte eigentlich ziemlich froh sein, dass wir kommen, dass wir singen, dass wir etwas für ihn tun, dann haben wir uns getäuscht. Gott braucht unseren Gottesdienst nicht. Wir brauchen ihn. Und vielleicht hilft uns ein Bild, das ein bisschen zu verstehen. Ja, immer wieder gibt es ja Festtage im Jahr, es gibt Geburtstage, es gibt Weihnachtstage. Und da hat sich ja bei uns in der Gesellschaft das so eingebürgert, dass wir einander Geschenke machen. Und mir persönlich geht es so, es ist ganz besonders schwierig, Geschenke zu machen einer Person, die ja bereits alles hat, oder? Wenn man weiß, die Person hat eigentlich alles, was willst du der Person eigentlich noch schenken? Ja, genau, das ist das Bild, das wir im Gottesdienst haben. Wir kommen zum Gottesdienst, wollen eigentlich Gott beschenken, aber eigentlich hat er schon alles. Und um noch einen draufzulegen, könnte man sagen, dieser Gott hat nicht nur alles, sondern all das, was wir haben, was wir besitzen, ist ja eigentlich ein Geschenk, das er uns gemacht hat. Das heißt, selbst wenn wir ihm etwas geben würden, würden wir ihm doch nur etwas geben, was er uns bereits gegeben hat. Man kann sagen, er gibt es uns in die eine Hand, ja, wir legen es uns in die andere Hand und geben es ihm wieder zurück. Ist das wirklich ein Dienst an Gott? Oder um es anders zu sagen, ja, du hast als Mutter vielleicht einen wunderbaren Garten angepflanzt mit wunderschönen Blumen und dein Kind kommt, pflückt sich eine Blume aus deinem Garten, den du ja so ganze Zeit gepflegt hast, ne, pflückt sich da eine Blume und bringt sie dir als Mutter. Und wir wissen ganz genau, die ganze Pflege, die ganze Liebe, all das kommt eigentlich ja von mir. Und trotzdem freust du dich als Mutter über dieses Geschenk. Warum? Weil du die Liebe und die Dankbarkeit dahinter siehst, die Beziehung dahinter siehst. Und genau das ist Gottesdienst. Gottesdienst heißt, wir beten Gott an, weil wir Empfangende sind, weil wir bekommen haben. Und genau das ist der Ausdruck in Vers 14. Opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Gott will Opfer. Vers 14. Opfere Gott Dank. Aber was er will deinen Dank, den will er haben. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Rufe ihn gern an in der Not. Gott möchte dein Helfer sein, gar keine Frage. Aber tu nicht so, als ob Gott dich brauchen würde. Du brauchst ihn. Und ich finde, das ist eine spannende Sache, wenn wir darüber nachdenken, wie wir zum Beispiel auch die Gemeindearbeit unterstützen. Ja, wir reden dann von Spenden oder von Opfer. Aber wie ist es, wenn wir darüber nachdenken, dass wir nur spenden oder nur opfern können, weil wir Empfangende sind, gar nicht, weil wir Gebende sind? Ja, wir denken, ich habe eine Spende gegeben, aber eigentlich müssen wir sagen, wir haben als Empfangende haben wir eine Spende weitergeleitet oder zurückgeleitet. Das wären vielleicht die richtigeren Formulierungen, weil wir haben nur das, was Gott uns gibt. Und wir können Gott nicht noch reicher machen. Nicht Gott braucht uns, wir brauchen ihn. Nicht wir versorgen Gott, er versorgt uns. Nicht wir machen Gott reich, er macht uns reich. Gottesdienst, das ist jetzt wichtig, Gottesdienst ist zwar Dienst an Gott, aber damit Gottesdienst Dienst an Gott sein kann, muss es zuallererst Dienst Gottes an uns sein. Du musst Gott nicht beeindrucken, weil er uns alles gegeben hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt im Neuen Testament weiterlesen und der Psalm 50, der weist uns darüber hinaus, dann sehen wir, wir können Gott gar nicht richtig anbeten, wenn wir versuchen, ihm etwas zu geben, weil eigentlich alle Opfer, die ja Gott selbst angeordnet hat im Alten Testament, auf dieses eine Opfer hinweisen im Neuen Testament, nämlich das Opfer von Jesus Christus. Jesus Christus ist das vollkommene Opferlamm. Man kann sagen, eigentlich hat Gott uns ein Opfer selbst zur Verfügung gestellt, das Lamm Jesus Christus. Und am Kreuz zeigt Gott endgültig, nicht der Mensch bringt Gott ein Opfer dar. Gott bringt dem Menschen sogar ein Opfer, stellt es ihm zur Verfügung. Nicht wir sichern Gottes Wohlwollen. Gott schenkt uns sein Wohlwollen um Christi willen. Nicht wir zahlen, eigentlich bezahlt doch Gott. Und darum ist jeder Versuch, Gott irgendwie zu beeindrucken im Gottesdienst durch menschliche Werke, Leistungen oder Formen, nicht nur unnötig, es ist sogar eigentlich eine Beleidigung des Kreuzes. Weil Christus gesagt hat, es ist doch alles vollbracht. Und ich glaube, mit diesem Denken feiern wir anders Gottesdienst. Wir dienen Gott also nicht, um angenommen zu werden. Wir dienen Gott, weil wir angenommen sind. Wir singen nicht, um Gott milde zu stimmen. Wir singen, weil Gott uns erlöst hat in Jesus Christus. Und das ist ein großer Unterschied. Wir sagen, Gott, er verdient unseren besten Lob. Ja, wir sollten ihm das Beste geben, aber gleichzeitig sollte uns bewusst werden, selbst das Beste ist nicht gut genug. Denn Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn mehr, als wir je begreifen können. Oder wie der Philosoph Søren Kierkegaard das mal ausgedrückt hat, Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Und zum Gottesdienst zu kommen, dem Bewusstsein, ja, wir wollen Gott dienen, aber zuallererst dient Gott uns. Und erst dann können wir richtig Gottesdienst feiern. Also warum ist Gottesdienst eine gefährliche Sache? Weil wir vielleicht mit einem falschen Denken kommen und wir meinen, Gott hätte Gottesdienst nötig. Aber dieser Psalm erinnert uns daran, Gott braucht deinen Gottesdienst nicht. Er hat alles. Er ist in sich vollkommen glücklich. Und dabei bleibt dieser Psalm aber nicht stehen. Die Verse 16 bis 21 gehen weiter und die zeigen uns, dass es noch einen dritten Punkt gibt, ein drittes Argument gibt, warum Gottesdienst eine gefährliche Sache ist, nämlich weil Gott deinen Gottesdienst trotzdem beansprucht. Und hier wechselt jetzt der Psalm so ein bisschen von dem speziellen Gottesdienst, von dem alttestamentlichen Opfergottesdienst hin zum Leben des Nachfolgers Gottes. Während jetzt die Verse 7 bis 15 eben kritisiert haben, sag ich mal, einen Gottesdienst, der rein, ich sag mal, mechanisch abläuft. Man hält sich einfach an den Gottesdienstablauf, an den Gottesdienstliturgie. Ja, so ein Formalismus. Kann man sagen, werden jetzt die Verse 16 bis 23, die kritisieren die Heuchelei. Also vorher war es Formalismus, jetzt Heuchelei. Formalismus bedeutet, man tut religiöse Dinge, ohne Gott wirklich zu suchen. Heuchelei bedeutet, man tut religiöse Dinge, während man gleichzeitig das Böse liebt. Und hier jetzt in den Versen 16 bis 23 spricht Gott eine zweite Gruppe an. Man kann sagen, die Gottlosen. Vers 16, zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Und jetzt könnte man vielleicht meinen, jetzt sind wir aus dem Schneider, jetzt geht es nicht mehr um das Volk Gottes. Aber dann geht dieser Vers weiter, zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Wir merken, Gott spricht nicht zu einer anderen Volksgruppe. Gott spricht immer noch zu seinem Volk. Es geht um Menschen, die vielleicht äußerlich dazugehören zur Gemeinde, aber deren Herz weit entfernt ist. Man könnte sagen, es sind praktische Atheisten mitten in der Gemeinde. Menschen, die vielleicht an einem Sonntag die Glaubensbekenntnisse mit aufsprechen, die das Vaterunser mit aufsagen. Aber hier geht es um das Leben, vielleicht nicht am Sonntag, aber zwischen Montag und Samstag. Und der Psalm ist dann ziemlich heftig. Er sagt dann, Vers 18, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an. Und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter, verleumdest du. Also hier geht es um diesen zweiten Teil der 10 Gebote. Und Gott ist ziemlich klar und sagt, dagegen verstoßt du und doch sagst du all meine Bekenntnisse auf. Man kann sagen, der Psalm ist hier sogar manchmal vielleicht auch fast härter, als die 10 Gebote uns vielleicht am Anfang erscheinen. Hier spricht er nicht von Diebstahl oder Ehebruch, sondern Vers 18, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Man kann sagen, dir geht es sogar noch weiter als diese Taten. Hier geht es einfach um die Beziehung zu den Menschen. Und das ist ziemlich heftig. Und woher kommt das? Vers 17 sagt uns, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Mit anderen Worten, du willst vielleicht Gottes Nähe, aber du willst nicht Gottes Korrektur. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben ja in unserer Gottesdienst oder in unserer Gemeindeordnung haben wir ja hinten auch die liturgischen Agenden, heißen sie, also unsere Gottesdienstabläufe, die da formuliert sind. Und wir haben ja auch einen Ablauf, wenn jemand in der Gemeinde aufgenommen wird. Da gibt es so ein Mitgliedschaftsversprechen, das unsere Mitglieder abgeben. Und da gibt es einen Teil da drin, da werden unsere Mitglieder gefragt, und da steht da drin, bist du bereit, dich ermahnen zu lassen, wenn du dich in Lehre oder Leben verirrst? Da kann man sagen, bist du eigentlich bereit zur Korrektur? Bist du bereit, dich zurechtweisen zu lassen? Weil es ist ja nicht so, dass Christen nicht mehr sündigen würden, wenn sie Christen geworden sind. Das tun wir alle. Aber der große Punkt ist, ob du Zucht hast und die Worte verwirfst. Und wo kommt das her? Vers 21 sagt uns, all diese Dinge hast du getan und ich habe geschwiegen und da meintest du, ich sei gleich wie du. Ja? Nichts zu sagen ist für manche, okay, der ist schon damit einverstanden. Ja, wenn wir als Eltern Dinge tolerieren, meinen unsere Kinder manchmal, der Papa hat ein Ja dazu. Aber nur weil ich das noch nicht vielleicht kommentiert habe, aber auch sanktioniert habe, heißt es noch lange nicht, dass ich das feiere, was unsere Kinder machen. Also oft ja, aber nicht immer halt. Ne? Und hier kommt der Punkt, dass wir meinen, Gott wäre wie wir. Wir machen uns unsere eigenen Vorstellungen von Gott. Und die Menschen, die Gott hier anspricht, sind die Menschen, die Jesus gerne als Heiland haben. Ja? Jesus kann gerne mein Heiland sein. Kann mich von Sünde befreien. Ja, den habe ich gerne. Aber den Jesus als Herr über mein Leben, den lieber nicht. Aber das ist unmöglich. Du kannst nicht Jesus nur als Heiland haben, aber nicht als Herr haben. Es gibt keine Erlösung ohne Nachfolge, keine Rechtfertigung ohne Heiligung, kein Christsein ohne Veränderung. Und wie gesagt, wir alle als Christen sündigen und oft, aber die entscheidende Sache ist hier, leben wir in Heuchelei oder leben wir in Buße? Und deshalb ist ein Teil auch unseres Gottesdienstablaufs in Gießen auch ganz bewusst so gestaltet, dass wir sagen, wir haben in unserem Gottesdienst ganz bewusst auch ein Element, nämlich das Element des Sündenbekenntnisses. Wir kommen als Gottes Volk zusammen und wir müssen bekennen, wir haben auch in dieser Woche nicht so gelebt, wie Gott es von uns erwartet. Und damit erinnern wir uns jedes Mal daran, dass wir auf Gnade angewiesen sind. Und dieser Psalm erinnert uns eigentlich wunderbar daran, ja, unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein und Gottesdienst endet nicht, wenn wir heute die Gemeinde verlassen. Ich fand es so schön, ich habe von einer Gemeinde mal gehört, die hat über im Ausgang, also aus dem Gottesdienstraum heraus, haben die nicht nur Ausgang stehen gehabt, wie hier jetzt bei euch, sondern haben noch stehen gehabt, Ausgang zum Gottesdienst. Denen war klar, wenn der Gottesdienst vorbei ist, der spezielle Gottesdienst, dann geht es mit dem allgemeinen Gottesdienst im Leben weiter. Es hört nie auf, kann man sagen. Und so endet dieser Psalm 50 mit einem ernsten Aufruf, nämlich Vers 22 und 23. Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Ja, es ist ein Gerichtspsalm, aber Gott lädt uns ein, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht unseren Gottesdienst einfach abspulen, hier im Gottesdienst, aber auch nicht als Heuchler auftreten und von Montag bis Samstag ein ganz, ganz anderes Leben führen. Gott sucht, und das wissen wir auch vom Neuen Testament her, sagt Jesus in Johannes Kapitel 4, Gott sucht wahre Anbeter, die Gott in Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann sagt Jesus, ist das Gespräch mit der Samariterin, sagt Jesus, und den, den ihr wirklich anbeten müsst, das bin ich selbst. Ich bin es, der mit dir redet, sagt Jesus zu der Frau aus dem Samaritischen, also aus Samaria. Und so lädt uns dieser Psalm ein, nicht leichtfertig über den Gottesdienst zu denken. Und deshalb nicht, weil Gottesdienst tatsächlich ein gefährlicher Ort sein kann. Weil Gott deinen Gottesdienst genau beurteilt, weil Gott deinen Gottesdienst nicht benötigt, aber weil Gott trotzdem deinen Gottesdienst beansprucht. Jetzt ist eine spannende Frage, wie sollen wir denn jetzt in den Gottesdienst kommen? Sagt uns der Hebräerbrief nicht, dass wir mit Freimütigkeit, Hebräer Kapitel 4, Vers 16, da lädt uns der Hebräerbrief ein, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, Freimütigkeit, das ist richtig. Aber Freimütigkeit heißt nicht Leichtfertigkeit. Dieser Hebräerbrief, der uns einlädt, freimütig zum Thron der Gnade zu kommen, zu wissen, dass der Vater mit offenen Armen dasteht, genau dieser Hebräerbrief erinnert uns einige Kapitel später, Hebräer Kapitel 12, Vers 29, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das ist ja immer noch im Neuen Testament. Und deshalb sollten wir mutig und dankbar kommen, aber gleichzeitig mit Ehrfurcht und Aufrichtigkeit. Amen.